Verwurzelt in der Zukunft. Unter diesem Motto präsentierte sich das Gastland Italien auf der Frankfurter Buchmesse. Und die Frage, wie wir WesteuropäerInnen uns in der Zukunft verwurzelt sehen, das treibt auch die römische Schriftstellerin Francesca Melandri um. Ihr neues Buch Kalte Füße ist gerade erschienen. Im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen erzählt Francesca Melandri mehr zu diesem ihr sehr nahegehenden Schreibprojekt. Und natürlich wird auch gelesen. Nina Kunzendorf liest einen Auszug aus Kalte Füße. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Kirsten Böttcher.
Sag mir, was Krieg ist, Papa. Gerade du. Weil du auf der falschen Seite gestanden hast und ihn nicht mit irgendwelchen Idealen schönreden kannst. Du warst gezwungen zu lernen, was Krieg bedeutet. Anders als meine Generation wart ihr nicht in der glücklichen Lage zu glauben, man könne die Wirklichkeit des Krieges einfach leugnen.
So that's the book, basically. Das ist quasi mein Buch. Eine Person, ich, die keine Ahnung hat von Krieg, und das ist mein Privileg und mein großes Glück, beobachtet den Ukraine-Krieg zusammen mit einer Person, die Krieg erleben musste, mit meinem Vater. Es ist eine Art Tagebuch des aktuellen Kriegs mit meinem Vater neben mir. My father beside me.
Eine Art Tagebuch, so beschreibt Francesca Melandri ihr neues Buch Kalte Füße im Gespräch mit meiner Kollegin Judith Heidkamp. Davon gleich mehr. Als Genrebezeichnung ist Tagebuch doch eine eher bescheidene Einordnung. Denn die 60-jährige Autorin, eigentlich bekannt für fesselnde Romane, die geschichtliche Ereignisse aufgreifen, ihr dritter Roman, Alle außer mir, hielt sich wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste, hat sich für dieses Buch seit Februar 2022 in eine intensive Recherche zum Ukraine-Krieg gestürzt. Als direkte Reaktion auf ihren Schockzustand über das Ende der langen Friedenszeit in Europa. Diverse Apps halfen ihr dabei, sich eine wahre Informationsflut an den Schreibtisch zu holen. Augenzeugenberichte, Telefongespräche russischer Soldaten, Videos, Vlogs, Posts, ExpertInnenmeinungen, historische Abhandlungen und Vorlesungen und die Bücher ihres Vaters, Franco Melandri. Denn seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine tauchen genau die Orte in den Nachrichten auf, die die italienische Autorin aus den Kriegserinnerungen ihres Vaters kennt. Kharkiv, Luhansk, Mariupol, Izyum. Im Zweiten Weltkrieg hatte Franco Melandri als Offizier der italienischen Alpini gekämpft, die an der Seite Hitlerdeutschlands in die Sowjetunion, eigentlich aber in ukrainisches Gebiet, einmarschiert waren. Francesca Melandris Buch verbindet in einer Art imaginiertem Gespräch mit ihrem Vater italienische Familiengeschichte mit Weltgeschichte, enttarnt nationale Mythen, die bis heute wirken, problematisiert unser 80 Jahre währendes Privileg des Friedens in Westeuropa und bezieht politisch Position, wie sich die europäischen Demokratien gegenüber der Ukraine verhalten sollten. Meine Kollegin Judith Heidkamp konnte vor der Buchmesse mit Francesca Melandri sprechen, die ihr aus Berlin zugeschaltet war.
Ich kann die Fragen auf Deutsch stellen, weil Francesca Melandri nämlich sehr gut Deutsch versteht, aber antworten wird sie auf Englisch und wir overvoicen das dann. Francesca Melandri, was bedeutet Brot für Sie?
Das ist eine wunderbare erste Frage. Aber erstmals, ich möchte mich entschuldigen bei den Zuhörern, dass ich nicht in Deutsch das Interview machen werde, weil mein Deutsch ist wirklich schlecht und meine Endungen sind alle falsch. So, es ist ein bisschen einfacher für mich in Englisch, aber entschuldige mich für das.
Länger Sie sprechen, umso weniger glauben wir.
Ja. So, I will keep on talking in English. So, yes, bread. Bread is, especially in the Western culture and in Western history, the opposite of hunger, which means the opposite of death, basically, the opposite of starvation, the opposite of poverty.
Brot ist in der westlichen Kultur, in unserer Geschichte, das Gegenteil von Hunger, sprich das Gegenteil von Tod, von Armut. Und in diesen Kategorien kennen wir uns heute nicht mehr aus. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich Westeuropa. Und mein Buch kreist vor allem um diese westeuropäische Perspektive. Nicht nur unsere Sicht auf Krieg, sondern auch auf die Grausamkeiten, auf das Problematische der Geschichte.
The difficulties of history. And we have never known hunger.
Wir haben nie Hunger kennengelernt. Meine Generation kann sich sehr, sehr glücklich schätzen. Das Gleiche gilt für Krieg und ich hoffe, dass das so bleibt. Aber zugleich versieht uns diese Tatsache mit einer Art kognitivem Nachteil, dass wir eben einfach nicht verstehen, dass wir so viel nicht verstehen, was für unzählige Menschen Fakt ist auf diesem Planeten.
Also on this planet.
We just do not understand. Wir verstehen es einfach nicht, sagen sie. Können Menschen, die in Frieden und Wohlstand aufgewachsen sind und Menschen, die Krieg und Hunger erlebt haben, überhaupt über dasselbe reden, wenn sie über Krieg reden?
That's another great question and I'm not sure I have an answer.
Auch eine sehr gute Frage und ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann. Mein Buch ist quasi ein langer Brief an meinen Vater. Er ist bereits gestorben, er war ein alter Vater, ich ein spätes Kind. Mein Vater wurde 1919 geboren. Als Italiener gehörte er also der Generation an, die im Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite kämpfte. Der Faschisten, der Achse Berlin-Rom.
Axis side, the Nazi-Fascist side, as an Italian, as a young officer, he was...
Er war ein junger faschistischer Offizier, der an der Ostfront stationiert war. Wir Italiener sagen immer Russland, obwohl es eigentlich die UdSSR war. Und was ich in meinem Buch versucht habe, ist, meinen Vater, seine Erinnerungen, seine Bücher zu befragen. Bitte erklär mir, was Krieg ist, weil ich es nicht weiß. Und du, Papa, du musstest lernen, was Krieg ist, ob du wolltest oder nicht. Und gewollt hat er den Krieg nicht.
You have had to know it, whether you liked it or not, and he didn't like it.
Er hat ja auch viel erklärt. Ihr Vater Franco Melandri hat 3 Bücher geschrieben über seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Und sie beschreiben auch, wie sehr das in der Familientradition weitergegeben wird und wichtig ist. Und auch, dass er nicht nur in der Familie, auch in Italien so ein kleiner Held, sag ich mal, war. Und dann schreiben sie, aber man zieht ja nicht in einen Krieg, um Leben zu retten. Wann ist Ihnen das aufgefallen, dieser Widerspruch?
First of all, I would like to talk about the stories that were being told and that are always told about war.
Zuerst möchte ich über die Geschichten sprechen, die unser Vater uns bzw. mir über den Krieg erzählt hat. Wie ich es auch im Buch schreibe, gab es 3 Kategorien von Geschichten. Eine Kategorie bestand aus unterhaltsamen Anekdoten, die unser Vater in der Familie erzählt hat, besonders uns Kindern. Und dann gab es die Überlebensgeschichten. Geschichten mit gutem Ausgang. Sie fingen zwar meist schrecklich an, aber zum Schluss war mein Vater durch Glück oder Klugheit oder weil der Zufall mitspielte, in Sicherheit. Und dann, als 3. Kategorie, wären seine Memoiren zu nennen. Viel persönlicher, viel schmerzvoller und, wie ich finde, auch sehr schön. Sein Buch über seine Kriegserfahrungen ist ziemlich gut. Es wurde nur von wenigen gelesen, aber als Berufskollegin sozusagen, als Schriftstellerin, finde ich es sehr menschlich, tiefgründig und zärtlich.
I actually found it very humane, very deep, full of tenderness. And the story that we always told in our family was that the big achievement.
Und die eine Großtat, von der mein Vater mir und meiner Schwester erzählte, war die, wie er als junger Offizier mit nur einer Handvoll Alpini, einfachen Leuten aus dem Veneto und Friaul, wie sie es schafften zu überleben. Sie alle kamen zurück, was die absolute Ausnahme war.
Italy, Veneto and Friuli, they managed to survive. They all came back, which was absolutely exceptional. He was in the Julia, which was this Divisione Julia, which was.
Er gehörte der Division Julia an, die nahezu überrannt wurde von der sowjetischen Gegenoffensive 1943. Also, das galt als die Heldentat meines Vaters damals, wobei auch glückliche Zufälle im Spiel waren. Und unsere Annahme war, dass er später die 2. Auszeichnung, die Tapferkeitsmedaille in Silber, erhalten hat, weil er eben die Gebirgsjäger gerettet hat. Krieg bedeutete für uns Töchter, ein Held rettet Menschen aus diesem Ort des Horrors. Aber so einfach ist es nicht. Tatsächlich zieht man in den Krieg, um zu töten und um getötet zu werden, nicht um zu retten. Viele Jahre später fand ich den wahren Grund für seine Auszeichnung heraus. Heldentum in der Schlacht.
Found the real motivation for this medal, which was heroism in the battle. And for me this was always so difficult to put together.
Für mich war es sehr schwer, diese beiden Seiten meines Vaters zusammenzubringen. Er als Kriegsheld. Eigentlich war er ein sanftmütiger, guter Mensch. Also alles andere als heldenhaft.
Good man. So, yeah, nothing heroic about.
Es gibt zum Beispiel auch die Geschichte von den Frauen, die ihm, dem feindlichen Soldaten, trotz des Krieges geholfen haben. Und das ist ja, wie Sie gerade auch gesagt haben, ein Motiv, das so oder ähnlich ganz häufig auftaucht, wenn es um Menschlichkeit inmitten von Grausamkeit und Krieg geht. Auch aus der Ukraine heute gibt es solche Geschichten. Wie blicken Sie heute darauf, nachdem Sie sich mit diesen ganzen Verschiebungen in den Erzählungen und natürlich auch mit den Auslassungen befasst haben?
So, in February 2022,
im Februar 2022, als dieser schreckliche Krieg begann, ein Krieg, den Europa in dieser Tragweite seit 80 Jahren nicht erlebt hat, war ich, wie so viele, entsetzt und schockiert. Und in den ersten Tagen des Krieges, so beginnt auch mein Buch, das ist jetzt kein Spoiler, sondern schon auf der ersten Seite, fand ich dieses Video auf YouTube. Übrigens ist dieser Krieg der erste unserer Menschheitsgeschichte, der nicht von Journalisten live dokumentiert wird, sondern von Menschen, die in dem Moment vor Ort sind, via Social Media. Auch ein Thema in meinem Buch. Dieser erste Social Media Krieg. Für mich ziemlich verstörend, muss ich sagen. Auf diesem Video also, entstanden zu einer Zeit, in der die Ukrainerinnen und Ukrainer noch nichts ahnten von russischen Folterkammern, von Massenmord, von Massenvergewaltigungen, von den Leichen von Butscha. Als sie sich dieses Ausmaß von Horror noch nicht vorstellen konnten, auf diesem Video sah man drei Ukrainerinnen, die einen sehr jungen russischen Kriegsgefangenen umrundeten. Wahrscheinlich sogar noch im Teenageralter, der keinen Schimmer hatte, warum er in die Ukraine geschickt worden war. Er war offensichtlich zutiefst verwirrt. Und eine der drei Frauen reichte ihm ihr Mobiltelefon und sagte, etwas ruppig, aber freundlich ruppig, hier, nimm das Handy, ruf deine Mutter an und sag ihr, dass du am Leben bist.
One of them gives him her cell phone and tells him, okay, come on, a little roughly, you know, but with a kind roughness. Take the cell phone, phone your mom, tell her you're alive. And I could not stop watching this video and I was crying.
Und ich konnte nicht aufhören, das Video anzuschauen. Ich musste weinen. Meine Rührung war etwas mehr als normal. Bis ich plötzlich verstand, dass dieses Video genau der Szene glich, die mein Vater vor 80 Jahren durchlebt hatte. Freundliche Ukrainerinnen haben ihm, dem feindlichen Besatzer, geholfen, haben ihm warme Getränke, Brot, Sicherheit gegeben. Letztlich ihm das Leben gerettet. Und mir wurde klar, dass ich nur existiere aufgrund der Warmherzigkeit ukrainischer Frauen. Wenn mein Vater nicht überlebt hätte, wäre ich heute nicht hier.
If he hadn't survived, I wouldn't be here.
Ist es trotzdem falsch, solche Geschichten zu erzählen, weil sie eigentlich die Aufmerksamkeit von dem, was Krieg eigentlich bedeutet, völlig abwenden?
No, not at all.
Nein, gar nicht. Auch Primo Levi erzählte in seinen Büchern über den Horror von Auschwitz immer auch von den Momenten der Menschlichkeit, von Licht. Nur deshalb kann man überhaupt überleben. Also nein, es ist nicht falsch, solche Kriegsgeschichten zu erzählen, aber natürlich liefern sie kein Gesamtbild. Als ich diese YouTube-Videos sah, hatte ich eigentlich gerade die Hälfte eines anderen Buchs geschafft. Aber dann musste ich dieses schreiben. Ein völlig anderes, als ich sonst schreibe. Es ist kein Roman. Es ist verständlicherweise sehr persönlich.
This is a very different book from my other books. It's not a novel, but it's very personal. It's about my very real dad. It's me talking to him.
Kalte Füße kreist um meinen realen Vater. Ich spreche ja mit ihm über die Frage, was heißt Krieg? Und hier wären wir ja bei Ihrer Frage, wie viel von der Erzählung ist Horror, ist Überleben? Wie viel unerwartete Gutmütigkeit oder Ironie oder absurder Witz?
Even irony and weird fun. It's a human experience. And so,
es ist eine menschliche Erfahrung. Also begann ich den Ukraine-Krieg genau zu verfolgen. Und zwar so, als ob mein Vater noch bei mir wäre, den Krieg mit mir anschauen würde. Und das ist quasi mein Buch. Eine Person, ich, die keine Ahnung hat von Krieg, und das ist mein Privileg und mein großes Glück, beobachtet den Ukraine-Krieg zusammen mit einer Person, die Krieg erleben musste, mit meinem Vater.
With a person who had to know war. Whether he liked it or not, and he didn't like it.
Es ist eine Art Tagebuch des aktuellen Kriegs mit meinem Vater neben mir.
With my father beside me.
Erzählen Sie noch mal genauer, wie Sie das machen. Wie sprechen Sie mit jemand, der eigentlich nicht mehr da ist?
Yeah, but isn't this what literature does a lot? I don't think I'm inventing.
Das leistet Literatur ja oft. Ich glaube, ich erfinde hier nichts Neues. Das Genre Brief an den Vater hat eine lange literarische Tradition. Oder Brief an die Mutter oder an den Geliebten, die Geliebte. Da fällt mir das jüdische Sprichwort ein. Solange noch die Gedanken an einen Menschen lebendig sind, ist der oder diejenige ebenfalls noch am Leben. Und sowohl meine Mutter als auch mein Vater, beide verstorben, sind noch sehr präsent. Ich unterhalte mich mit ihnen. Und so ist das auch in meinem Buch. Es ist ein Gespräch mit meinem Vater. Mehr über die Gegenwart sogar als über die Vergangenheit.
About the present. Even more than about the past.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind eigentlich nur da, weil ukrainische Frauen damals ihrem Vater geholfen haben. In Italien ist die Überschrift, unter der erinnert und gesprochen wird, immer der Russlandfeldzug oder der Rückzug aus Russland. Wann ist Ihnen aufgefallen, dass der Russlandfeldzug eigentlich ein Ukraine-Feldzug war?
Ja, in Italy we have a very strong, I guess you would say, Begriff. If you say ritirata di Russia, as you said, a retreat from Russia.
In Italien ist die ritirata di Russia, der Rückzug aus Russland, ein Begriff. Nicht alle, aber viele wissen, was gemeint ist. Grundsätzlich existieren nur zwei Erzählungen aus dem Zweiten Weltkrieg, die zu nationalen Mythen geworden sind, die erzählbar sind. Nummer eins wäre, und das zu Recht, die Resistenza, die Partisanenbewegung gegen die faschistischen Besatzer. Dazu zählten natürlich die Deutschen mit dem kooperierenden neuen Mussolini-Regime. Und die zweite Erzählung war der Rückzug aus Russland. Im albtraumhaften Winter 1942-43, als die italienischen Gebirgsjäger von der sowjetischen Armee überrannt wurden. So viele Soldaten verschwanden damals einfach. Auch das ist eine erzählbare Kriegsgeschichte, weil es eine Opfergeschichte ist. Und diese Soldaten waren wirklich Opfer. Sie waren unglaublich schlecht ausgerüstet, hätten niemals dorthin versetzt werden dürfen.
And they were victims. I mean, it is true, these soldiers should have never been sent there. They were terribly ill-equipped. But together with the story of the Resistenza, which is a story of heroism, of being on the right side.
Also neben der Erzählung über die Resistenza, die ja eine Heldengeschichte ist, zählt dieser Rückzug aus Russland als die zweite Erzählung, in der Italien auf der richtigen Seite steht, die weitergegeben wird. Hierbei sprechen wir also nur von der Tragödie dieses Rückzugs. Allerdings heißt ja Rückzug, dass man vorher vorgerückt ist. Und warum ist man in diesen Raum vorgerückt? Weil wir als Besatzer kamen, wie die Deutschen. Und dieser Teil der Geschichte wird ausgeblendet. Und ich finde, es existiert eine zweite Verleugnung. Und diese Perspektive wirkt sich auch auf den gegenwärtigen Russland-Ukraine-Krieg aus. Diese zweite Verleugnung bezieht sich auf die Worte die Russia aus Russland. Diese Wortwahl verschweigt die Tatsache, dass sowohl Italien als auch die Wehrmacht schon anderthalb Jahre als Besatzer in der Sowjetunion waren. Und diese Wortwahl verschweigt ebenso, dass der größte Teil des besetzten Gebiets nicht Russland, sondern die Ukraine war.
The largest piece of land or locations where we were occupying was not Russia, it was Ukraine. It was this side of the border, it was... And it was actually the same places where now the war is. It was Donetsk, it was Kharkiv, it was exactly these places, Irpin, Izium.
Und es waren genau die Orte, in denen heute wieder gekämpft wird. Donetsk, Kharkiv, Irpin, Izium. Und irgendwie, und das thematisiere ich auch in meinem Buch, Haben wir durch das Auslassen der Ukraine in unserer nationalen Kriegserzählung mitgewirkt und wirken bis heute mit an der russischen Strategie der Auslöschung der ukrainischen Identität. Diese beiden Mythen verstellen eine klare Sicht auf den Krieg. Und mit meinem Buch will ich versuchen, so viel wie möglich offen zu legen und einen Weg durch dieses Labyrinth zu bahnen.
And so this is what my book is trying somehow to unfold and to make my way through this maze, this labyrinth of different denials.
Francesca Melandri, Kalte Füße, so heißt es auch im Original, Piedi Freddi. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat. Danke Ihnen.
Thank you.
Francesca Melandri im Gespräch mit Judith Heidkamp. Die Overvoices sprach Susanne Schröder. Und wie sich Francesca Melandri ihren literarischen Weg durch dieses Labyrinth bahnt, das liest nun die Schauspielerin Nina Kunzendorf in einem Auszug aus Kalte Füße, erschienen im Wagenbach Verlag, übersetzt von Esther Hansen. Wir steigen ein mit dem vorhin bereits erwähnten Kapitel Brot.
Unsere ganze Hoffnung ruht auf der Hungersnot. Ein Satz, der gut zu einem Comic-Bösewicht passen würde, der hämisch und mit einem bösartigen Funkeln in den Augen auf den Untergang der Menschheit blickt. Doch in dem YouTube-Video äußert ihn eine sympathisch lächelnde Frau, die dir gefallen hätte. Braune Haare, leuchtende Augen, seidige Haut unter der gerade so weit geöffneten Bluse, dass ihre Formen dezent zur Geltung kommen. Zusammen mit zwei anderen ebenso wohlanständigen Konferenzteilnehmern sitzt sie ruhig auf der Bühne vor dem Logo des Petersburg Economic Forum. Es wird eine weltweite Hungersnot geben und das ist positiv für uns, fährt sie mit dem bescheidenen, aber zufriedenen Tonfall einer Ministerin fort, die gute Wachstumsprognosen für das Bruttoinlandsprodukt verkündet. Alle werden unsere Freunde sein wollen und die Sanktionen aufheben. Die Frau leitet den wichtigsten russischen Fernsehsender und das schon, seit sie noch keine 30 Jahre alt war. Ihren Sender schaut man in Russland, wenn man erfahren will, wie man reden muss, um Präsident Putin zu gefallen, einem guten Freund von ihr. In den Folgemonaten wird sie noch viele Bemerkungen von ähnlich karikaturartiger Boshaftigkeit machen. Über die Bombardierungen ukrainischer Städte und die Zivilisten, die in ihren Küchen sterben, wird sie zum Beispiel sagen: Wir müssen sie so lange bombardieren, bis wir siegen. Männer, Frauen und Kinder, sonst landen wir vor dem Gerichtshof in Den Haag. Worauf viele von uns ja tatsächlich hoffen, Papa, dass Sie und andere, die für diesen Krieg verantwortlich sind, vom Internationalen Gerichtshof für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber bestimmt hätten wir niemals erwartet, solche in cartoonesker Offenherzigkeit geäußerten Sätze von derartiger Niedertracht zu hören. Es ist der Juni des ersten Kriegsjahres. Während die hübsche Frau mit vor Vorfreude glänzenden Augen von einer weltweiten Hungersnot spricht, steckt das ukrainische Getreide wegen der Seeblockade in den Häfen fest und auf den Feldern verhindern russische Minen die zweite Aussaat. In vielen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens, die auf das ukrainische Getreide angewiesen sind, rechnet man mit Hungerkrisen und Gewaltausbrüchen. Gleichzeitig werden aus den von den Russen besetzten Getreidesilos tonnenweise Korn mit gefälschten Frachtbriefen auf russische Schiffe verladen. Nicht nur die zu erwartende Hungersnot lässt die schöne Frau so lächeln, sondern auch der Diebstahl im großen Stil. Und hier ist sie wieder. Fluch und Segen der Ukraine. Ihre äußerst fruchtbare und ertragreiche schwarze Erde, wegen der im Lauf der Jahrhunderte immer wieder jemand vorbeikam, der alles mit Waffengewalt rauben wollte. Weizen, Kohle, Mineralien. Lenin hatte es ausgesprochen. Getreide ist die wichtigste Währung von allen. Also kamen Stalins Funktionäre, um die ukrainischen Bauern zu bestrafen, die nicht genug Begeisterung für den Kommunismus zeigten, raubten ihnen alles, was essbar war. Neben Getreide auch Kartoffeln, Obst und Vieh und ließen Millionen Verhungernde zurück. Dann kam Hitler, der nicht mit ansehen konnte, wie der ganze schöne Weizen an die Ukrainer vergeudet wurde, anstatt damit das arische Herrenvolk zu ernähren. Also verkündete er: Ich brauche die Ukraine, damit man uns nicht wieder wie im letzten Krieg aushungern kann. Er nannte dies den Hungerplan, den minderwertigen Slawen das Brot und das Leben wegzunehmen, um damit den Hunger der Deutschen zu stillen. Und schließlich kamen wir, die sanftmütigen und guten Italiener, um aus all dem schönen Weizen der Ukraine in den italienischen Öfen leckeres Brot zu backen. Krieg, Brot. Zwei Worte, deren Bedeutung wir Europäer des Westens nicht mehr verstehen. So wie wir nicht wissen, was Krieg ist, wissen wir auch nicht, was Brot bedeutet. Und beides vielleicht aus demselben Grund. Für dich war der direkte Gegensatz von Brot der Hunger. Er war gleichbedeutend mit Traurigkeit, Leid und Not. Für uns ist Brot nur noch ein Symbol in der Kirche oder eine Beilage zum eigentlichen Essen. Unser tägliches Brot gib uns heute, beten die Gläubigen mit gefalteten Händen zum Allmächtigen. Doch was versteht unter diesen Worten, wer noch niemals gespürt hat, wie weh ein leerer Magen tut? Bei McDonald's üben wir unsere Wahlmöglichkeit nicht anhand des Brötchens aus, das uns nur als Behältnis dient, sondern anhand des ungleich wichtigeren Belags des Hamburgers. Normal oder vegan, Käse oder Bacon, welche spezielle Soße. Der Bedeutungswandel, den das Wort Brot von dir bis zu meinen Kindern erfahren hat, ist uns Europäern des Westens ein Sinnbild für die Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Als ich klein war, mochte ich kein Brot. Das Innere eines Brötchens fand ich eklig, so unförmig und pappig. Und bei der Vorstellung, es essen zu müssen, bekam ich Brechreiz. Meine Freundinnen beneideten mich sehr um die Toleranz, ja um die Wertschätzung, mit der du auch meinen absurdesten Neigungen begegnet bist. Aber dass ich kein Brot essen wollte, nein, das konntest selbst du nicht akzeptieren. Jeden Morgen zum Frühstück hast du mir einen Brei aus in Milch getunktem trockenem Brot hingestellt, das du großzügig mit Kakaopulver bestreut hattest. Schlau wie ein Fuchs hattest du dem Brei einen Namen gegeben, der keinerlei Rückschlüsse auf die Zutaten zuließ. Papocchio. Ich mochte den Papocchio, sogar sehr. Aber ich hatte auch meine Prinzipien. Dazu gehörte, meinen Ekel gegen das weiche Brotinnere zu äußern. Deshalb kam ich morgens nie in die Küche, solange du noch mit der Vorbereitung beschäftigt warst, sondern erst, wenn die Schüssel fertig auf dem Tisch stand. Ich wollte mich nicht in peinliche Widersprüche verstricken, wollte lieber nichts wissen. Auch du hast die Frühstücksvorbereitungen mit ungefähr derselben Geheimhaltungsstufe behandelt wie Oppenheimer in Los Alamos, die Erfindung der Atombombe. Du warst entschlossen, mir das beste Mittel gegen jedwede Hungersnot zu geben und mir gleichzeitig zuzugestehen, das Gesicht zu wahren. Die geheime Zutat des Papocchio war auch der Namensgeber für deinen Russlandkrieg, der in Wahrheit größtenteils ein Ukraine-Krieg war. Doch über Völker, in denen es nur Opfer oder Helden gibt, senkt sich ein eigenartiger Nebel des Vergessens. Als wieder Frieden herrschte, hieß es, Mussolini habe unsere armen und schlecht ausgerüsteten Soldaten nur in die Steppe gezerrt, um seinem Freund Hitler einen Gefallen zu tun. Und niemand sprach mehr von den Begeisterungsstürmen, die in Italien ausgebrochen waren, bei der Aussicht loszuziehen, um sich das Getreide anderer Leute zu holen. Nicht nur sollte dein Krieg allein als Rückzug in Erinnerung bleiben. Man vergaß auch den Namen, unter dem man zuvor in das Land einmarschiert war. Brotkrieg. Während du mit den anderen jungen Italienern an der griechischen Front warst, wovon du nie erzählt hast und wovon ich nichts weiß außer dem Namen des Schiffes, das du nicht bestiegen hast, bemerkte zu Hause Oma Bianca, dass die Rationen für Nahrungsmittel schrumpften. Ich stelle mir die Szene so vor. Der Bäcker wiegt das Brot und schneidet ein viel kleineres Stück ab als sonst, woraufhin deine Mutter ihm den Lebensmittelschein zeigt. Wir sind drei Erwachsene, sagt sie, uns stehen 600 Gramm zu. Doch der Bäcker schüttelt den Kopf und reicht ihr das Brot. Von heute an, erklärt er ihr, betrage die Ration nicht mehr 200 Gramm pro Kopf, sondern nur noch 170. Und sie werde weiter schrumpfen, wenn der Krieg weiter so laufe wie bisher. Schlecht, muss er gar nicht hinzufügen. Bianca. Meine Großmutter mit den graublauen Augen von der Farbe der Adria im Winter, an deren Küste sie mit mir immer spazieren ging und an deren Stränden der Romagna sie dir Lesen und Schreiben beigebracht hatte, ihrem heißgeliebten Jüngsten, auf den sie ihre ganze Intelligenz verwendete. Von ihr hast du deinen Körperbau eines Filmstars, aber auch deine Abneigung gegen zu viele Worte bei den grundlegenden Dingen. Bianca wäre gerne Bibliothekarin geworden, hätte gerne studiert, doch sie war lediglich die Frau des Stationsvorstehers. Sie wusste nur allzu gut, wann es sinnlos war, zu protestieren. Selbst ich habe von ihr nie eine Klage gehört. Dafür konnte sie mich herrlich zum Lachen bringen mit ihrer Geschichte von der Möwe, die den Eitlen und den Selbstgerechten auf den Kopf kackt. Nur ab und zu durchschnitt sie das Gespräch mit einer spitzen Bemerkung, die schärfer war als ein Diamantsägeblatt. Es dauerte dann immer einen Moment, bis die Anwesenden begriffen, was die sonst so sanfte Ehefrau, Mutter und Großmutter mit den guten Umgangsformen und der schier endlosen Geduld von sich gegeben hatte. Und sich ungläubig fragten, hat sie das wirklich gesagt? Vielleicht antwortete Oma Bianca also auch an jenem Tag, als die Brotration so auffällig geschrumpft war, dem Bäcker in ihrem heiligen Schein aus Mehlstaub mit einem jener Sätze unterschwelliger Respektlosigkeit, sodass der einen Moment mit der Waage in der Hand innehielt und sich fragte, ob er sich verhört hatte bei den Worten dieser Frau in ärmlicher Kleidung und mit den anmutigen Bewegungen einer Tänzerin. Hat sie das wirklich gesagt? Jedenfalls kam Bianca ein Jahr nach Kriegsbeginn mit immer leichterer Einkaufstasche nach Hause. Wenn es so weiterging, dachte sie besorgt, würden ihr Mann und ihre Tochter bald Hunger leiden. Für sie war der Krieg nichts Neues. Sie war 20 Jahre alt und mit ihrem ersten Kind schwanger, als Italien Österreich den Krieg erklärte. Sie war 22 und hielt die Zweitgeborene im Arm, als die Eisenbahnwaggons mit den Überlebenden der 12. Schlacht am Isonzo den Bahnhof mit dem Gestank des Krieges verpesteten. Sie war 24 und hatte 3 Kinder, du warst gerade erst geboren, als in den Krankenhäusern die spanische Grippe wütete und die Kriegsversehrten auf den Bürgersteigen bettelten. Und ihr war es noch gut ergangen. Das im Krieg befindliche Vaterland hatte ihren Ehemann nicht an die Front abberufen. Er sollte stattdessen dafür sorgen, dass die Eisenbahnen in Betrieb blieben. Ihre Freundin aus Kindertagen hingegen war mit 20 schon Witwe und viele andere in ihrem Alter hatten es gar nicht erst bis zum Altar geschafft, weil die Verlobten schon vorher krepiert waren. Danach kamen noch der Krieg in Äthiopien und die wirtschaftlichen Engpässe aufgrund der ungerechten Sanktionen gegen Italien. Als Mussolini nun Frankreich den Krieg erklärte, befand sich Bianca auf der Schwelle zum 3. Lebensalter. Sie war 45. Sie trug fortan ausschließlich Grau, Violett oder Schwarz. Doch diese Nüchternheit unterstrich ihre moderne, heute würde man sagen minimalistische Eleganz nur noch mehr. Kurzum, Bianca war Leid und Krieg gewöhnt. Die meiste Zeit ihres Erwachsenenlebens hatte sie nichts anderes kennengelernt. Der Krieg war nicht schön, nein, sie mochte ihn nicht. Doch es gab ihn nun mal. Es hatte ihn immer gegeben und kein gesunder Mensch konnte sich vorstellen, dass es ihn eines Tages nicht mehr geben würde. Er war so alltäglich wie Krankheit, Tod oder der Hagelschlag zur Obstblüte. Manche Kriege allerdings waren sinnvoller als andere, zumindest schien es anfangs so. Als Italien 5 Jahre zuvor Addis Abeba eingenommen hatte, war deine Schwester Maria Teresa 18 Jahre alt und unterrichtete schon auf dem Dorf und die Kinder kamen mit knurrenden Mägen zur Schule. Maria Teresa, Bianca und dein Vater? Alle Italiener hatten gehofft, dass die Äcker Äthiopiens das eigene Elend ein wenig mildern würden. Doch die egoistischen, abessinischen Sturköpfe dachten gar nicht daran, Italien aus seiner Armut zu befreien. Nach nicht einmal 5 Jahren hatte man den oft versprochenen Platz an der Sonne verloren geben müssen und schmachvoll noch dazu. Und jetzt führte die Kriegsanstrengung das ohnehin geschwächte Land an den Rand des Ruins. Aus Griechenland kamen deine seltenen einsilbigen Postkarten. Ich weiß nicht, was meiner Oma durch den Kopf ging, als sie zum ersten Mal von einer neuen Front in den fernen Ebenen des Ostens reden hörte. Sicher, sie hatte nun schon 2 Männer im Krieg, dich und deinen Bruder, und wollte sie so schnell wie möglich wieder zu Hause haben. Bianca hatte sich niemals dazu hinreißen lassen, Mussolini allzu laut zu applaudieren. Wenn das Leben sie etwas gelehrt hatte, dann, dass hinter jedem Wichtigtuer ein Dummkopf steckte. Solange der Duce lebte, ließ sie niemanden ihre Meinung über ihn wissen, auch weil sie niemand danach fragte. Nicht ihr Mann, der noch wortkarger war als sie und im Herzen Republikaner, nicht du oder dein Bruder, denen der Faschismus das Studium finanziert hatte und dem ihr daher nur Gutes unterstelltet, und auch nicht Maria Teresa, obwohl der Duce sie ebenfalls an manche Lehrer erinnerte, die den Kindern der Reichen gute Noten gaben und denen der Armen nur Backpfeifen. Mir war immer erzählt worden, dass den Russlandkrieg, der in Wahrheit größtenteils ein Ukraine-Krieg war, niemand in Italien gewollt habe, dass alle Italiener dagegen gewesen seien und folglich natürlich auch alle in unserer Familie, dass allein Mussolini diesen neuen Krieg da im Osten gewollt hatte, um sich mit Hitler gutzustellen, der wiederum der einzig wirklich Böse war. Und da stehe ich nun, 80 Jahre danach und älter als meine Oma damals, die das Licht meiner Kindheit war, und frage mich zum Beispiel Folgendes. Wer weiß, ob Bianca, als das Elend und der Hunger auch an ihre Tür klopften, nicht doch vielleicht dachte, dass der Duce dieses Mal gut daran tue, die Italiener loszuschicken und sich in diesen fernen Ländern das Brot zu holen, wo es so viel davon gab. Und wenn sie das dachte, war sie sicher nicht die Einzige. Sturm. Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, hat ein preußischer General mal gesagt. Doch Politik ist umgekehrt nicht die Fortsetzung des Krieges. Politik ist das, was man tut, anstatt Krieg zu führen. Das, was man mit Worten tut, statt mit Waffen. Und eben deswegen nennen wir die Orte, an denen Politik gemacht wird, nach dem französischen Parler, Parlamente. Eins habe ich verstanden, Papa. Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden um jeden Preis, sondern Rechtsstaatlichkeit. Es sind die Gesetze, die den Schulhoftyrannen daran hindern, den Schwächeren zu verprügeln und die den Schwächeren vor Schikanen schützen. Aber Rechtsstaatlichkeit ist nicht nur ein juristisches oder politisches Konstrukt. Es ist allem voran ein Ziel, das wir anstreben. Sie kann nur dann in einer Gesellschaft verwurzelt werden, wenn das unmenschliche Recht des Stärkeren bei ausreichend vielen Menschen einen unbändigen Abscheu hervorruft. Und kein Herrscher, der sich Überlegenheit anmaßt, sei es für sich als Einzelner oder für sein Volk, empfindet diesen Abscheu, solange er die Mittel hat, seine Überlegenheit den anderen aufzuzwingen, solange er siegen darf. Er muss zuerst einmal verlieren. Erst dann kann er, vielleicht, den Weg antreten, der ihn eines Tages dahin führen wird, Abscheu zu empfinden. Sieh mal einer an, Papa. Da wollte ich ein Buch über den Krieg schreiben und stattdessen ist es ein Buch über Demokratie geworden. Über Gerechtigkeit und Freiheit. Über die Befreiung, für die Max und seine Genossen gekämpft haben und für die heute die Ukrainer kämpfen. Il partigiano l'arma alla mano, guarda lontano con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Là su quei monti stanno sparando, là c'è il comando, là c'è il comando, là su quei monti stanno sparando, là c'è il comando del partigiano. Der Partisan, die Waffe in der Hand, blickt in die Ferne, blickt in die Ferne. Er weiß genau, er bringt Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Freiheit. Dort in den Bergen schießen sie, dort gilt der Befehl, dort gilt der Befehl. Dort in den Bergen schießen sie, dort gilt der Befehl des Partisanen. «Là su quei monti» ist ein Lied aus der Zeit der italienischen Resistenza und es würde sich genauso gut für den Widerstand eignen, der heute in den Ländern der schwarzen Erde geleistet wird. Vorausgesetzt, es gäbe Berge in der pontischen Steppe. Doch während Max in den Kampf zog, bist du in der Redaktion geblieben. Gut, die Menschen sind kompliziert. Wie kompliziert du warst, weiß der Himmel und ganz bestimmt auch deine beiden Ehefrauen. Und so hast du die Freiheit, für die du nicht in den Kampf gezogen bist, später eben deine Töchter gelehrt. Nein, warte, das stimmt nicht. Der Satz, du hättest uns die Freiheit gelehrt, ist eine Phrase und Phrasen sind uns bekanntlich verhasst. In Wahrheit hast du etwas Besseres getan, vielleicht ohne es selbst zu wissen. Du hast uns beigebracht, unsere Freiheit als naturgegeben und selbstverständlich anzusehen. Du hast Menschen aus uns gemacht, die sich wehren, wenn man ihnen ihre Freiheit nehmen will, was sich nicht unbedingt für das Leben in einer Diktatur eignet. Um den Krieg zu verstehen, den die Ukrainer jetzt führen, muss man sich vielleicht gar nicht so sehr mit Waffen oder Strategien auskennen. Vielleicht hilft es schon, wenn wir uns überlegen, welchen Preis wir zu zahlen bereit wären, um unsere Freiheit zu verteidigen. Heute sind wir noch in der glücklichen Lage, die Antwort auf diese Frage den Ukrainern überlassen zu können. Doch vielleicht wird das nicht immer so bleiben. Und dann könnten auch wir gezwungen sein, die blutige Lektion zu lernen, dass das Gegenteil von Krieg nicht Frieden ist, sondern Gerechtigkeit. No justice, no peace. Du hast dein Buch nach dem Russlandkrieg geschrieben, der ja größtenteils ein Ukraine-Krieg war. Ich schreibe mein Buch in einer Zeit, da der russische Krieg gegen die Ukraine vielleicht nur der Anfang einer größeren Explosion ist. Den Sturm, so hast du es genannt. Du als großer Visionär, faselnder Prophet und Lügenbaron hast ihn schon vor 30 Jahren kommen sehen. Und ich habe dich mir nie so nahe gefühlt, so wenig zu fassen, so sehr mein Vater.
Nina Kunzendorf las Auszüge aus Kalte Füße von Francesca Melandri, deren neues Buch es schon auf Platz 1 der Indie-Bestsellerliste geschafft hat. Erschienen ist Kalte Füße im Wagenbach Verlag, übersetzt von Esther Hansen. Regie führte Anne Hartwig, Ton und Technik Kai Schliekelmann, Stefan Oberle und Patrick Friemelt. Und wenn Sie Lust auf mehr Melandri haben, in Kooperation mit NDR Kultur hat das Literaturteam von Bayern 2 das Buch Kalte Füße als Hörbuch-Podcast produziert. Die vollständige Lesung also steht in der ARD-Audiothek zum Weiterhören bereit. Und Gleiches gilt natürlich auch für diese Podcasts hier. Buchgefühl, Reden und Lesen. In diesem Sinne, schönste Buchgefühle wünscht Kirsten Böttcher.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
Hallo, ich bin Judith Heidkamp. Es ist wieder Zeit für den Bayern 2 Publikumspreis. 5 Bücher, 5 Bestseller in bayerischen Buchhandlungen. Sie stimmen ab.
Der Bayern 2 Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis.
Ein gefeierter Lichtspielregisseur, kluge Frauen, die von Männern beklaut werden, die Stadt Marseille, große Hoffnung der Exilliteraten, eine Freundschaft in Rumänien und eine Gießkanne, deren Position Verschiedenes bedeuten kann.
Was war Ihr Lieblingsbuch in diesem Jahr?
Romane, Erzählungen und Sachbücher von Daniel Kehlmann, Leonie Schöler, Sascha Stanisic, Uwe Wittstock und Iris Wolf.
Stimmen Sie ab unter bayern2.de.